willkommen zu einer kurzen Ausgabe der Tagesthemen. Der Klimawandel zeigt sich in den unterschiedlichsten Teilen der Welt, so auch in Tuvalu. Der Inselstaat im Pazifischen Ozean könnte der erste sein, der wegen des Klimawandels im Meer versinkt. Die meisten Bewohner haben bereits Klimaasyl in Australien beantragt. Doch mahnende Worte solch besonders bedrohter Staaten, die buchstäblich dabei sind, unterzugehen, verhallen regelmäßig innerhalb der Weltgemeinschaft. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat nun eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt zu einem Menschenrecht erklärt. Was daraus folgt? Christian Feld.
Fiji von oben. Auf den ersten Blick ein grünes Paradies im Südpazifik. Doch der Meeresspiegel steigt und der Jurastudent Vishal Prasad trifft in seiner Heimat Menschen, die mit ansehen müssen, wie das Wasser das Land erobert.
But still,
wir fragen uns, wann werden unsere Stimmen gehört werden und wer wird auf uns hören? Heute in Den Haag. Vishal hat diese existenzielle Bedrohung vor das höchste UN-Gericht gebracht. Und das spricht in einem historischen Gutachten tatsächlich über mögliche Entschädigungszahlungen, wenn Staaten sich nicht an Klimaschutzverpflichtungen halten. Eine grundlegende Entscheidung. Das Gericht ist der Ansicht, dass der Schutz der Umwelt eine Voraussetzung für die Einhaltung der Menschenrechte ist. Ich bin komplett überwältigt davon, was da rausgekommen ist. Wir versuchen, das erstmal zu verdauen. Man könnte sagen, wir sind im Schockzustand darüber, was das Gericht uns da geliefert hat. Das sendet eine starke Botschaft an uns alle, auch an junge Menschen überall, dass da noch Hoffnung ist. Von einem Meilenstein ist die Rede, von Signalwirkung. Und jetzt wollen sie Taten sehen, auch wenn das Gutachten rechtlich nicht bindend ist.
Eine der vielen Schrecklichkeiten von Kriegen, die nicht enden, ist, dass sich selbst verheerende Bilder und Nachrichten irgendwann abzunutzen drohen und die Welt sich gewöhnt an das Unbeschreibliche. So scheint es auch manchmal mit der Not der Menschen in Gaza, die immer nur noch größer wird. Mehr als 100 Hilfsorganisationen weltweit haben nun vor einer Massenhungersnot gewarnt. Sie fordern die unbeschränkte Lieferung von Hilfsgütern und eine Waffenruhe. Auch Dutzende Staaten üben Kritik und verlangen in einer Erklärung ein sofortiges Kriegsende von Israel. Auch Frankreich mit Präsident Macron, der jetzt am Abend in Berlin von Kanzler Merz empfangen wird. Claudia Buckenmeier beobachtet das Treffen für uns. Claudia, Merz hatte sich am jüngsten Appell für ein Kriegsende nicht beteiligt. Wie weit ist die Koalition in Berlin entfernt vom härteren Kurs Frankreichs gegenüber Israel?
Tja, vor dem Treffen gab es lediglich ein kurzes Statement und keine Fragen waren dazugelassen. Da hat Kanzler Merz lediglich erklärt, er wolle mit dem französischen Präsidenten ganz allgemein über internationale Krisen sprechen. Macron wurde da deutlicher und hat explizit den Nahen Osten genannt. Also wir können davon ausgehen, dass sie das Thema angesprochen haben. Sie wollten aber vorab nicht den Eindruck erwecken, dass sie da irgendwelche Differenzen haben. Dabei gibt es die. Das wurde bereits gestern deutlich, als Bundeskanzler Merz klar gemacht hat, dass Deutschland eben diesen Brief, dem viele zugestimmt haben, den auch Frankreich unterschrieben hat, nicht unterschreiben werde. Er verwies dann lediglich auf eine Erklärung des Europäischen Rates. Da würde Israel genauso deutlich aufgefordert, die Bombardierungen in Gaza zu lassen. Wenn dem so ist, dann muss sich Friedrich Merz die Frage gefallen lassen, warum dann Deutschland nicht an der Seite Frankreichs unterschreiben kann. Er weiß natürlich, dass bei seinem Koalitionspartner SPD viele Kritik, deutliche Kritik an seiner Haltung haben.
Mhm. Claudia, ein weiteres großes Thema von Merz und Macron ist der Zollstreit mit den USA. Welche Linie zeichnet sich da ab?
Ja, da muss man sagen, hat Bundeskanzler Merz uns anwesende Journalisten tatsächlich überrascht. Er sagte, ich zitiere, dass wir in diesen Minuten hören, dass es möglicherweise Entscheidungen geben könnte. Er wirkte da fast euphorisch und zuversichtlich. Was steckt dahinter? Es gab heute Nachmittag einen Bericht der Financial Times, die davon ausging, dass es möglicherweise eine Einigung über Zölle in einer Höhe von 15% geben könnte. Das wäre deutlich niedriger als das, was US-Präsident Trump bisher angedroht hatte. So eine ähnliche Lösung wie mit Japan gefunden wurde. Macron war war da deutlich zurückhaltender, auch wenn er selbst auch eine schnelle Lösung will. Ich will aber sagen, alles mit Vorsicht zu genießen. Wir wissen ja, dass eine möglich geglaubte Lösung mit den USA, mit der US-Regierung ganz schnell wieder ins Wanken geraten kann.
Mhm. Claudia Buckenmeier, vielen Dank nach Berlin. Bitte. Und weitere Nachrichten kurz und im Überblick mit dir, Susanne.
Vertreter der Ukraine und Russlands haben wieder direkt miteinander verhandelt. Bei den Gesprächen in Istanbul einigten sich beide Seiten nach russischer Darstellung auf einen weiteren Austausch von Gefangenen. Die ukrainische Delegation bekräftigte zudem erneut ihre Bereitschaft für eine Waffenruhe. Hoffnungen darauf hatte der Kreml aber bereits im Vorfeld des Treffens gedämpft. Weil sie für Menschen mit Herzerkrankungen oder Kreislaufproblemen gefährlich sein können, sind sogenannte Taser umstritten. Trotzdem soll die Bundespolizei künftig mit den Geräten, die aus der Distanz Elektroschocks abgeben können, ausgerüstet werden. Das hat das Kabinett heute beschlossen. Fast 90 Jahre lang lagerten Fossilien einer besonderen Saurierart unbeachtet in einer Schublade, bis Forschende aus Stuttgart die Versteinerungen mit einer neuen Methode untersucht haben. Das Ergebnis könnte das Verständnis der Saurier-Evolution verändern, denn das fast 250 Millionen Jahre alte Fossil weist einzigartige Hautauswüchse auf, die eine frühe Alternative zur Feder sein könnten.
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist das längste Wort im Rechtschreibduden. 44 Buchstaben, nicht schlecht, aber nicht das einzige tolle Bandwurm-Wortgebilde in der deutschen Sprache. Da ist zum Beispiel der Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän, ist noch kompakt im Vergleich mit der Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage. In der Kürze liegt eben nicht immer die Würze. Das zeigt sich besonders deutlich auch in der politischen Sprache. Denn es gilt, wenn Deutschland irgendwo wirklich wächst, dann bei Gesetzesnamen. Kerstin Palzer.
Der Verteidigungsminister blickt optimistisch in die Zukunft, denn jetzt gibt es ja das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz oder so.
Bundeswehrplanungs- und Beschaffungsbeschleunigungsgesetz.
Beschaffungsbeschleunigungsgesetz.
Nach dem Beschaffungsbeschleunigungsgesetz ist vor dem Beschaffungsbeschleunigungsgesetz.
Es geht darum, dass die Bundeswehr schneller Material einkaufen kann. Der Gesetzesname allerdings ist ein typisch deutscher Wortgigant, findet der Kommunikationsexperte.
Ganz besonders beliebt in Gesetzestexten die Nominalsprache, also Substantivierungen, alles was mit Unheit und Keit endet. Und das ist auch gleich zweimal drin. Wir haben eine hohe Nominalisierungsquote in dem Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz, zweimal um.
Spitzenreiter der deutschen Gesetzesungetüme ist das mittlerweile abgeschaffte Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungsaufgaben-Übertragungsgesetz. Aktuell gibt es das Bestreben, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz aufzuheben. Der Entwurf dazu heißt, kein Scherz, Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Abschaffungsgesetz. Am Ende muss man eben genau sein. Und weil das, was da heute im Kabinett beschlossen wurde, erst ein Entwurf ist, heißt der Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz-Entwurf. Ganz einfach.
Ganz einfach. Und das war unsere Fußball-EM-Halbfinalpausen-Informationsübersichtssendung. Und damit flott zurück zum Fußball. Schönen Abend noch.